Hört man mich? Ja, jetzt. Wunderbar. Also, wie Angelika und auch schon Sabine so angedeutet haben, heute schauen wir mal zusammen ein bisschen das Thema Strenge an. Das klingt so streng. Aber Strenge kann durchaus eine positive Seite haben. Ich weiss, dass das Wort durchaus vorbelastet ist. Ja, ich habe so blöde, strenge Lehrer. Es ist gerade eine strenge Zeit. Und trotzdem ist streng irgendwie notwendig. Aber wenn ich zurückdenke so ein bisschen an meine Schulzeit, sind es die Lehrer gewesen, die ihre Grenzen und Regeln hatten, die ich doch schlussendlich am meisten gelernt habe bei ihnen. Und wir sind ja eigentlich noch in meiner Predigtreihe, das Herz des Königs. Und heute ist eben Strenge das Thema. Und das Ganze fängt eigentlich... ich bin auf das Thema gekommen durch auch wieder eine Davids-Geschichte. Es geht gerade weiter eigentlich. Letztes Mal habe ich ja beim 2. Samuel 12 aufgehört. Und jetzt geht es weiter, und zwar von 2. Samuel 13 bis 18. Ich habe das für euch ein bisschen zusammengefasst, weil es doch ein sehr umfassender Text ist. Und es ist eigentlich eine recht tragische Geschichte. Es ist eine ganz tragische Geschichte eigentlich. Es ist Geschichte von David, seinem Sohn, vom Absalom, wo eigentlich auf eine ganz eben tragische Art und Weise zustande gekommen ist und auch geendet hat. Das Ganze fängt eigentlich damit an, mit einem eigentlich ziemlich schrecklichen Verbrechen. Der Amnon, das ist der älteste Sohn von David, vergeht sich an seiner Halbschwester Tamar. Der David ist dann zwar sehr zornig über die ganze Geschichte, unternimmt aber nichts gegen sie Älteste. Absalom, der Bruder von der Tamar, also die hatten auch die gleiche Mutter gehabt, oder? Weil der David hat mehrere Frauen gehabt und darum ist der Amnon ist der Halbbruder von Absalom, aber Tamar ist die liebliche Schwester von Absalom. Der hat es völlig nicht toll gefunden, verständlicherweise. Es steht sogar in der Bibel, er hat Amnon gehasst, er hat kein Wort mehr mit ihm geredet. Das ist eine grosse Tragik, das ist ganz tragisch. Und auch, dass David da nicht reagiert hat, das ist eigentlich nicht richtig. Der Absalom reagiert dann in seiner Rache und tötet den Amnon. Und der Absalom flieht dann. Er flüchtet. Er gibt dem David gar nicht Gelegenheit, ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Und der David verfolgt ihn aber auch nicht. Schon wieder eine Reaktion, die eigentlich hätte stattfinden müssen, die David nicht gemacht hat. Jahre später sorgt dann der Joab am David sein Feldherr dafür, dass der Absalom wieder zurückkommen nach Jerusalem. Und dann nochmal ein paar Jahre, also dann David hält sich echt 2 Jahre vom Absalom fern. Er lässt ihn einfach in seinem Haus wohnen. Aber er hat ihn nicht gesehen und der Absalom geht aber zu ihm vorbei und der David küsst ihn und nimmt ihn wieder in den Arm. Also er nimmt ihn eigentlich wieder auf. Er hat einen Mord begangen, aber der David nimmt ihn wieder auf. Das kann man jetzt sehen, wie man will, ob das ein Barmherzigkeitsakt war oder ein Moment von Schwäche. Das kann viele Bedeutungen haben. Aber der Absalom hat jedenfalls ist wahrscheinlich als ein Akt von Schwäche aufgefasst. Weil er hat den David als einen schwachen König angefangen zu betrachten. Und er denkt, hey, ich wäre ein viel besserer König. In der Bibel steht über den Absalom, dass er der schönste Mann war von ganz Israel. Und eigentlich auch, dass er ein bisschen charismatisch ist. Er wusste, wie er muss mit den Leuten umgehen. Er wusste, wie er sich in Szene setzen muss, damit er es schafft, dass die Leute ihn toll finden. Und so ist es zum Aufstand gekommen. Der Absalom hat also Leute hinter sich gesammelt und ist gegen Jerusalem gezogen. Gegen seinen eigenen Vater. Der David hat gewusst, dass so ein Kampf um Jerusalem, das würde es nicht bringen. Das wäre sinnlos. Also ist er geflohen. Und der Absalom ist so eigentlich in die Königsstadt eingezogen und hat dort eigentlich das Kommando dann übernommen. Und der David hat aber seine Spitze zurückgelassen. Er hat ein paar Leute zurückgelassen, die dann sich so da haben, also als Berater am Absalom angeboten haben. und ihn dann eigentlich dazu gebracht haben, dass er den David an einer für einen David günstigen Stelle angreift. Es kommt zur Schlacht. Vor der Schlacht hat der David seine Männer noch angewiesen, aber löhnt mein Sohn leben. Der Absalom ist dann verfolgt worden von den Soldaten von David, wo die Schlacht sich gegen ihn gewendet hat. Und er war bekannt für seine langen, schönen Haare. Es steht in der Bibel, dass er mindestens einmal im Jahr hätte müssen seine Haare schneiden lassen, weil sie schon schwer geworden wären. Und wie das so ist, wenn man mit einer Rosse unter einem Baum durchreitet und die Haare so weinen im Wind, ist er hängen geblieben an seinen Haaren. Das müssen also ganz feste und starke Haare sein. Und so finden ihn an David seine Männer vor, hängen an seinen Haaren am Baum. Der Joab, aber am David sein Feldherr, tötet dann gegen den Befehl von David den Absalom. Weil der Joab hat gewusst, wenn solange der Absalom lebt, besteht immer noch die Gefahr. Der David kann seinen Sohn nicht töten. Aber ich muss das jetzt für ihn machen. Eine sehr tragische Geschichte. Mit eigentlich einem schrecklichen Ende. Und irgendwie, wenn man die Geschichte so ein bisschen anschaut, ist am David seine fehlende Strenge für das irgendwo mitverantwortlich. Er war eigentlich ein starker Herrscher gewesen. Er war ein guter Herrscher gewesen. Ein gerechter Herrscher. Mit einem liebenden, leidenschaftlichen Herz. Und trotzdem hat er den Sohn, der erste Sohn, der Amnon, bestrafen müssen. Das war ein Verbrechen gewesen, was er gemacht hat. Und das einerseits als Vater muss man seinen Kindern Grenzen setzen und sie zur Rechenschaft ziehen können, aber vor allem auch als König. Er war die höchste rechtliche Instanz gewesen. Und er hat nicht interveniert. Und dann das Nächste, der Absalom bringt jemanden um, begeht einen Mord. Das ist absolut geplant gewesen. Das ist bis ins Detail geplant gewesen. Und auch mit dem lässt er dann davor kommen. Und dazu noch seinem eigenen anderen Sohn, oder? Auch dort hat er anders müssen reagieren, meiner Meinung nach. Dort hat er müssen sagen, hey, das ist ein Verhalten, das nicht tragbar ist. Und wir kennen das ja alle, es gibt ja ein anderes tolles Wort, das wir nicht so gerne hören, sind Regeln. Streng ist so ein negatives Wort, Regeln, das ist auch so ein blödes Wort, oder? Und trotzdem sind Regeln doch ganz wichtig, weil sie schützen eigentlich auch irgendwo unsere Gesellschaft. Es gibt aber auch weniger sinnvolle Regeln. Zum Beispiel, ihr kennt das vielleicht, habe ich es gehört, noch immer so lustige Gesetze aus den USA. Zum Beispiel dürfen wir im Bundesstaat Alabama ist es verboten, mit Bären zu kämpfen. Wer auch immer auf die Idee kommt, mit Bären zu kämpfen, Respekt, aber es ist verboten in Alabama. Ich meine, ja, ich könnte es nicht, vielleicht der Björn ist noch ein bisschen gross, ein bisschen kräftig, der könnte das. Ich könnte es nicht. Ich frage mich auch, was ist, wenn der Bär zuerst angreift, dann der anfängt, ob man sich dann verteidigt oder nicht. Das ist wahrscheinlich dann irgendwo auch geregelt. Jedenfalls, wir merken, es gibt eben auch ein bisschen weniger sinnvolle Regeln. Und ich glaube, wir regen uns mehr über die auf, wie über die sinnvollen Regeln. Weil die sinnvollen Regeln, die dienen ja zu unserem Schutz. Und eben, es geht ja auch ein bisschen ins Grenzen setzen rein. Wenn einfach jemand in mein Haus reinkommt und meine Sachen wegnehmen darf, ja, dann hätten wir wahrscheinlich, würden wir alle ständig bei uns gerade Sachen holen und das käme zu einem Chaos. Es braucht eine gewisse Ordnung, einen gewissen Ablauf. Und wenn jemand eben über die Regeln rausschlägt, jetzt aus Boswillen oder Unwissenheit, bei Kindern zum Beispiel, bei Kindererziehung ist sehr oft Unwissenheit. Die wissen es einfach nicht besser. Denen muss man das noch beibringen, dass man das nicht macht. Dass man nicht einfach die Sache von jemand anderem nimmt, sondern dass man fragt. Dann muss man eben streng sein mit den Kindern. Und das schadet ja den Kindern eigentlich nicht. Sondern es hilft ihnen, das System zu begreifen, sich in dieser Gesellschaft zurechtzufinden. Und ich habe dann so ein bisschen überlegt, der David war eigentlich Hirte gewesen. Und wer sich ein bisschen mit Hirten auskennt, der weiss, ein Hirte, dann tut sie sich ihre Herde schauen und Schaf sind amigs nicht die Gescheitsten. Wenn das Leid schon ein Abhang da ablaufen würde, eine Klippe da ablaufen würde, die würden alle nachlaufen. Es ist einfach so, das funktioniert bei denen so. Also muss der Hirte damit schauen, dass die Schafe beieinander bleiben, dass die nicht gerade nicht mehr durchlaufen, wo es nicht so gescheit war. Auch der muss streng sein. Der David hat das gekannt. Das ist eigentlich eine Führungsqualität. Die Leute amigs wieder von einem falschen Weg oder von einer Grenzüberschreitung zurückzutun in die Schutzzone, was angehört. Aber manchmal wissen sie es einfach nicht besser. Und das ist so der Punkt, wo ich gemerkt habe, bei seinen eigenen Kindern, da hat ihm das ein bisschen gefehlt. Das ist so ein bisschen das Vaterherz gegen das Königsherz gesehen, wahrscheinlich. Und es gibt ja eben so Gesellschaftsregeln, aber es gibt ja auch so ein bisschen Regeln, sag ich jetzt mal, Regeln von der Bibel. Ich sage nicht gerne Regeln in Verbindung zu der Bibel. Ich finde, das ist mehr eine positive Lebenseinstellung, die man leben darf, wenn man sich auf die Bibel bezieht. Aber trotzdem, es gibt so gewisse Sachen, an die sollten wir uns eigentlich halten. Und dann gibt es natürlich auch noch Regeln, je nachdem in den eigenen Gemeinden, oder? So die ausgesprochenen, die unausgesprochenen, das sind meistens die schwierigeren. Oder teils, man hat ja auch ganz eigene Regeln im Verhältnis zu anderen Gemeinden. Das hängt immer ein bisschen damit zusammen, aber woher dass das kommt mit seiner Geschichte, wie sich das entwickelt hat. Und letztens haben wir ein Geburtstagsfest gesehen von einer Kollegin von mir, die ist 18 geworden, und dann bin ich dort gesehen, und das war im Toggenburg hinten gesehen, und das ist ja sehr katholisch. Da habe ich ein bisschen diskutiert mit diesen Jungen. Und so, ja, eben, die sind ein bisschen überrascht gewesen, dass ich ein bisschen lustiger bin und nicht so, ja, nicht alles gerade zu ernst nehmen und so. Also es war noch ganz spannend gewesen, zu merken, dass ich eben so, das mini religiöse Hintergrund, oder? Dass es eigentlich ein viel entspannteren ist, wie so ein bisschen das katholische Bild, das sie haben. Und da habe ich auch gemerkt, das werden da, aber ein Christ kann das doch so nicht sagen, oder so. Das habe ich gemerkt, also es werden auch von aussen, wird das ja wahrgenommen. Und jetzt auch ein bisschen auf die Kiste, also man steckt die Kiste an seinen ganzen eigenen Rahmen von außen. Oder? Und wenn wir die Bibel lesen, was gibt es denn für Vorgaben, oder? Güte, Barmherzigkeit, oder? Wie der heutige Sonntag eigentlich der Sonntag von Barmherzigkeit ist. Feindesliebe, ein Gebot, das immer wieder vorkommt. Nächste Liebe, Feindesliebe, Gerechtigkeit. Oder? Wenn wir den Katalog neben uns wieder anheben, wird das nicht funktionieren. Wir merken das. Oder? Und manchmal ist Gott dann eben streng mit uns, in dem Innen. Nicht, weil er uns bestrafen will oder uns maßregeln will, sondern weil es uns und unserem Umfeld am besten dienen soll. Und eben, vielleicht lässt einem manchmal eine Situation nicht los, bis man sich entschuldigt hat. Ich persönlich kenne das sehr gut. Ich habe gerade letzte eine schwierigere Situation mit jemandem. Und zwar habe ich mit einer Person zu tun, wir kommunizieren oft aneinander vorbei. Das ist jetzt einfach wirklich, wie wenn wir zwei verschiedene Sprachen reden würden. Es ist ganz schwierig für uns zwei, dass wir uns nicht missverstehen. Das gibt es einfach manchmal, das kennt ihr vermutlich auch. Das ist einfach, man versteht sich chronisch falsch, ohne dass man es böse meint. Das ist einfach, wenn man vielleicht gewisse Wörter überbewertet oder so. Und so entstehen sehr viel Missverständnis. Durch die Missverständnis hat sich bei mir dann langzeitlich gesehen Frustration angefangen zu bilden. Oder wenn man sich immer missverstanden fühlt, dann irgendwann stresst einem das. Oder? Und dann habe ich mit dieser Person wieder mal eine Diskussion gehabt und dann ist mir der Kragen wirklich geplatzt. Dann habe ich gefunden, nein, so geht das nicht. Und bin laut geworden. Und ich kann sehr laut werden, wenn ich mich aufrege. Und ich hoffe, ihr erlebt das nie. Und inhaltlich, was ich dort inhaltlich gesagt habe zu dieser Person, das, zu dem stand ich noch heute, also zu dem finde ich, das kann ich durchaus vertreten. Die Art und Weise, wie ich es gesagt habe, das ist nicht so gut gewesen. Und ich bin noch ein bisschen stolz und ich habe eigentlich gewusst, eigentlich will Gott, dass ich mich ganz entschuldige. Ich habe gefunden, hey, also ich sehe mich irgendwo ein bisschen im Recht. Und trotzdem weiss ich, es ist so. Also ich habe mich ein bisschen gefühlt zurückversetzt, gefühlt wie im Kindergarten, oder? Man hat Streit gehabt mit einem Gespendli. Und dann sagt der Kindergärtner, sonst gehst du dich entschuldigen. Nein, ich will nicht. Doch, du gehst jetzt entschuldigen. So ist mir ein bisschen vorgekommen. Oder? Und ich habe gewusst, das ist richtig und das hat mir etwas gekostet, auf die Person zuzugehen und mich zu entschuldigen. Und ich habe im Vorfeld gebetet, Gott, du musst mich jetzt in diesem Prozess unterstützen, weil im Innen der Teil, der stolze Teil, der vielleicht der falsche Stolz, den musst du mit mir helfen zu überwinden. Und es ist am Schluss ganz einfach gewesen. Ich konnte auf die Person zugehen, sie ist dann gerade auf mich zugekommen und wir haben uns noch in den Arm nehmen, so als Geste von Versöhnung. Es ist positiv rausgekommen. Es hat mir zum Besten gedient. Es hat auch dieser Situation zum Besten gedient. Oder? Vielleicht wäre die Entschuldigung nicht zwingend notwendig gewesen, aber das hat vielleicht zu einer Verhärtung von Fronten geführt. Ich habe es mir einfacher gemacht und ich habe es dieser Person einfacher gemacht. Allein durch die Geste von der Entschuldigung. Ja, der gute Hirte Jesus hat die Schafe Timon da ein bisschen wieder zurück zur Herde gestopft. Auch wenn das Schöfli Timon vielleicht ein bisschen anders gesehen hat. Ein guter Hirte muss manchmal streng sein zu seinen Schafen. Aber zu deren eigenen Wohl oder zum Wohl von der ganzen Herde. Er hat den Blick ein bisschen höher gerichtet. Und er weiß ja, was das Beste ist für unser Leben. Und eben, es geht nicht darum, uns zu bestrafen. Ich habe die Entschuldigung nicht als eine Bestrafung aufgefasst. Gott tut eigentlich nicht bestrafen. Im Gegenteil, er tut eigentlich das, was wir gut machen, belohnen. Das weiss man eigentlich aus der Pädagogik. Es ist viel effizienter, wenn man gutes Verhalten belohnt, anstatt ständig nur strafen. Das kommt eigentlich besser raus. Oder? Und ich merke einfach so, der David, dort war jetzt zwar Strafen angebracht gewesen. Es ist nicht so, dass er nichts, etwas falsch gemacht hat, es ist eben, dass er nichts gemacht hat. Wenn ich überlege, dass wenn er vielleicht Amnon zur Rechenschaft gezogen hat für die Tat, dann wäre das mit dem Absalom vielleicht gar nie passiert. Oder? Und beim Wort Handeln, da denke ich immer, ich schwätze viel davon, in Liebe zu handeln, etwas in Liebe zu machen. Wenn man einen anderen mahnt, das in Liebe zu machen. Weil es bringt einem ja nichts, wenn man einfach sagt, du machst das schlecht. Punkt. Und dann sagen, hey, ich möchte dir etwas in Liebe sagen. Ich wünschte mir eigentlich für dich, dass du das anders könntest machen. Weil ich merke, es wird dir einfacher gehen und es wird deinem Umfeld einfacher gehen. Aber so ein Handeln in Liebe, das ist nicht einfach. Gar nicht. Und wir dürfen uns auch ein bisschen von dieser Last befreien, uns neben Gott stellen zu müssen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich spüre das noch oft so ein bisschen, dass wir wissen ja eigentlich, dass wir es besser müssen machen. Wir wissen ja eigentlich, wir wissen ja von der Bibel her, haben wir so viel Wissen. Und ja, eigentlich sollte ich das machen und eigentlich sollte ich jetzt nicht das Wort benutzen oder eigentlich sollte ich jetzt doch ganz der Liebe und Gute sein. Wir sind auf dem Weg. Wir sind in der Nachfolge. Wir sind nicht gleich auf, wir sind in der Nachfolge. Manchmal sind wir näher an dem Ideal. Und manchmal sind wir weniger noch an diesem Ideal. Wir müssen nicht wie Gott sein, wir müssen nicht wie Jesus sein, wir sollen es einfach versuchen, unseren Weg zu gehen. Und Gott begleitet uns auch in diesem Weg, in seiner Liebe. Aber ich denke, der David hat es nicht böse gemeint, im Endeffekt. Er hat seine Söhne gern gehabt. Er hat gemeint, er handelt aus Liebe, indem er eben nichts unternimmt. Und die Konsequenzen davon sind gewesen, dass er schlussendlich beide Söhne verloren hat. Und ich will damit nicht sagen, dass er hat jetzt mit Todesstrafe müssen einsetzen. Man darf ja innerhalb von dieser Strafe, darf man ja barmherzig sein. Oder? Ich meine, wie oft hat ich eine schlimmere Strafe verdient, wie meine Mami mir verpasst hat, oder? Oder sie hat den Strafe herabgesetzt bei guter Führung. Oder? Man kann ja auch begnadigt werden. Und das hätte David ja auch können machen. Es hat einfach etwas müssen passieren. Schon nur als Signalwirkung. Oder? Und eben, ich glaube, dass da sein Herz als Vater in Konflikt ist gesehen mit seinem Herz als König. Und es ist in grausamen Konsequenzen geendet. Und ich finde es schön, dass wir uns darum dürfen eigentlich auch irgendwo auf Jesus ausrichten in dieser ganzen Sache. Ja, mit Strenge ist es schwierig. Mit liebender Strenge seine Kinder erziehen und nicht einfach aus Wut reagieren. Oder? Manchmal, wenn jemand etwas aufregt, ich merke, dass es noch im Kinderlager am so, würdest du am liebsten sagen, hey, jetzt bin ich einfach hässig und jetzt würde ich dich echt gerne bestrafen. Aber es wäre nicht Sinn der Sache zu bestrafen, weil es ihm etwas nützen würde und mehr so, weil ich einfach hässig bin. Das wäre eigentlich nicht richtig. Liebende Strenge sucht nicht den eigenen Vorteil. Liebende Strenge sucht das Wohl vom anderen und das Wohl von der Gruppe. Und ich habe mir überlegt, eigentlich der Tod von Jesus am Kreuz ist eine extreme Strafmilderung für uns. Weil eigentlich hätten wir ja durch unsere Sündhaftigkeit hätten wir ja eigentlich eine Strafe verdient. Eine gewaltige Strafe. Aber durch den Tod Jesu am Kreuz hat sich Gott barmherzig gezeigt. Er hat schlussendlich eigentlich den Preis gezahlt. Nicht mehr. Eine Strafe in diesem Sinn. Ich würde jetzt mal sagen, Konsequenzen von dieser Strafe bleiben uns im Endeffekt erspart. Und das ist schön. Es ist eigentlich ein extremer Akt von Liebe gewesen. In dem Moment. Es ist ein extremer Akt von Liebe gewesen. Mehr Liebe geht eigentlich gar nicht, wie sie leben, eigentlich für die gesamte Menschheit angeben. Oder? Und Jesus hat die Liebe für uns. Und wenn wir uns auf Jesus ausrichten, dürfen wir die Liebe erfahren und können die auch wieder weitergeben. Und so können wir eben auch streng sein in Liebe. Wenn wir uns in diesem Punkt auf Jesus ausrichten. Ich ertappe mich immer wie mehr dabei und ich bin froh, dass das immer wie mehr ist, daran zu denken, hey, was würde jetzt eigentlich Jesus machen? Wie würde Jesus jetzt die Situation lösen? Dann kann man so ein bisschen überlegen, was kenne ich so aus der Bibel her, was würde Jesus machen? Und eben, ich denke mir auch immer wieder so, im Kinderlager so, wie würde jetzt Jesus mit diesem schwierigen Kind umgehen? Wahrscheinlich kann ich es nicht so gut wie er, weil er doch nochmal ein bisschen besser ist wie ich. Aber es hilft einem schon mal zu denken, er würde wahrscheinlich jetzt nicht gerade hässig reagieren, er würde eher so in die Richtung probieren und dann probiere ich etwas Ähnliches. Ich versuche mich ein bisschen zu überlegen, wie würde er es machen und mich auf das einzulassen. Und darum braucht es diese Beziehung. Das Suchen. Das Suchen nach dieser Liebe. Das Leben auch in der Gnade und in der Barmherzigkeit. Und auch das Lachen. Ich lache gerne über Sachen, wo Jesus so, also Gott, wenn ich, also Gott hat sehr lustige Humor am Mixen, so. Es fällt mir gar kein Beispiel ein, aber ich habe schon sehr oft müssen lachen, wenn ich denke, du bist ein Lustiger. Und das ist eben auch das. Da haben wir das Lachen nochmal. Da haben wir das Drehen, was Angelika gesagt hat. Und heute schließe ich ja die Predigtreihe, das Herz des Königs, ab. Und ich möchte jetzt eigentlich noch aufs Herz hindeuten, wo der wahre König, Jesus, wir haben es ja gesungen, du bist König in unserer Mitte. Er ist der wahre König und sein Herz ist voller Liebe. Und wenn wir uns auf das ausrichten und von diesem Liebestank von ihm holen, dann können wir auch in liebender Strenge manchmal miteinander umgehen. Und das ist etwas, was ich mir wünsche. Mehr in Liebe streng sein miteinander. Und ich schließe jetzt die Predigt noch mit einem Gebet. Ja, Vater, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du Jesus ans Kreuz da hast. Ich danke dir, dass du uns durch das einfach erlöst hast. Dass du so die Last von unserer Schuld einfach tilgt hast. Dass du dich barmherzig gezeigt hast innerhalb von der Strophe. Dass du einfach wirklich der große liebende Gott bist, der gute Hirt, der manchmal zu seiner Herde einfach ein bisschen streng sein muss. Und das mag man nicht loslassen mit einer Sache, die man bereinigen muss. Mit etwas, was man vielleicht machen muss. Aber wir sollen einfach das Vertrauen haben, dass wir wissen, dass du es gut meinst, dass du es gut mit uns meinst und mit unseren Mitmenschen. Dass alles zum Besten dienen darf, was du in die Hand nimmst. Ich möchte danken, dass du uns liebst. Ich möchte danken, dass dein Herz voller Liebe ist für uns. Und ich möchte danken, dass du so wunderbare Beispiele geschaffen hast wie ein David oder auch ein Mose, wo wir ihr Leben dürfen anschauen dürfen, wo wir dürfen merken, hey, ich muss nicht perfekt sein, aber ich darf auf dem Weg sein, ich darf meine Schritte gehen und ich darf mich immer wieder auf dich ausrichten. Und dass wir deine Hilfe auch dürfen erfahren, wie ich bei dieser Entschuldigung, dass wir dürfen wissen, du trägst mit, du bist dabei. Ich möchte einfach danken. Amen.
Ich möchte euch noch einen Vers lesen, der mir diese Woche ganz wichtig geworden ist. Und zwar habe ich den gezogen im Gebetsraum.